Ulrike Herrmann. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Die Krise der heutigen Ökonomie. Oder was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können. Wie konnte es eigentlich zur jüngsten Finanzkrise kommen, in deren Folge ganze Staaten bankrott gingen? Warum fiel vorher niemandem auf, dass einige wichtige Wirtschaftszweige ziemlich schlechte Entscheidungen trafen? Wie kann es sein, dass Experten, die ihr ganzes Leben dem Studium der Ökonomie widmeten, in Anbetracht der Krise mit den Schultern zuckten und meinten, dass damit nun wirklich keiner hätte rechnen können? Laut Ulrike Herrmann liegt der Grund für die Krise in der Wirtschaftswissenschaft selbst. Anstatt sich mit dem globalen Finanzkapitalismus, Krediten oder Arbeitslosigkeit auseinanderzusetzen, verbringen die Ökonomen ihre Vorlesungen und Diskussionen auf fiktiven kleinen Marktplätzen, auf denen rationale Individuen Äpfel und Birnen tauschen. Damit lässt sich keine internationale Finanzkrise erklären. Aber vielleicht können uns die Klassiker dabei helfen, unsere Volkswirtschaft zu verstehen. Blink Nummer 1. Die Wirtschaftswissenschaften stecken in einer Krise und ignorieren ihre besten Theoretiker. Spätestens seit der Finanzkrise im Jahr 2008 haben viele Menschen den Verdacht, dass mit unserem Wirtschaftssystem etwas nicht stimmt. Das ist richtig. Doch zusätzlich haben wir es noch mit einem weiteren Problem zu tun. Nicht nur das Wirtschaftssystem, sondern auch die Wissenschaft, die dieses System untersucht, steckt in einer Krise. Die Volks- und teilweise auch Betriebswirtschaft, die heute an den Universitäten gelehrt wird, hat nur wenig mit der Realität zu tun. Allein die Tatsache, dass kein einziger der etablierten Wirtschaftswissenschaftler die Finanzkrise vorhersah, sollte Zweifel an gängigen Theorien aufkommen lassen. Alle waren ziemlich überrascht und konnten sich auch im Nachhinein weder erklären, wie die Krise zustande kam, noch warum Ökonomen sie nicht kommen sahen. Die Wirtschaftswissenschaften von heute können zwar viele Berechnungen anstellen und schöne theoretische Modelle erstellen, sind dabei aber vollkommen von der Realität losgelöst. Sie stellen sich das Wirtschaftssystem wie ein Modell vor, in dem rationale Menschen mit einfachen Gütern wie Kartoffeln handeln. Fundamentale Aspekte wie Monopolisierung, soziale Ungleichheit oder sogar Krisen kommen in den meisten Theorien und Modellen überhaupt nicht vor. Dabei waren die Wirtschaftswissenschaften schon einmal weiter. Doch leider scheinen sie ihre Klassiker wie Adam Smith, Karl Marx und John Maynard Keynes vergessen zu haben. Wer heute in einer Wirtschaftsvorlesung oder bei einem Meeting von wirtschaftlichen Politikberatern mit Marx oder Keynes argumentiert, macht sich sogar lächerlich. Das liegt unter anderem daran, dass die heutige Wissenschaft mathematische Modelle nutzt, bei denen unterm Strich ein eindeutiges Ergebnis herauskommt. Die Klassiker hingegen begriffen schon vor langer Zeit, dass die Wirtschaft so komplex und dynamisch ist, dass wir sie nicht einfach berechnen können. Eine Tatsache, die kein Professor oder Experte gerne zugibt. Wer eine schöne, runde Zahl präsentieren kann, wirkt eben kompetenter. Sehen wir uns also an, was wir von Klassikern der Wirtschaft heute noch lernen können. Vielleicht helfen sie uns, den Kapitalismus besser zu verstehen und ihn gerechter zu gestalten. Blink Nummer 2. Adam Smith gilt als erzliberal, dabei war er zu seiner Zeit ein Sozialreformer. Wer sind also diese Klassiker, auf die sich die Wirtschaftswissenschaft besinnen sollte, und was können sie uns über den Kapitalismus verraten? Fangen wir mit dem ersten an, Adam Smith, der von 1723 bis 1790 in England lebte. Adam Smith gilt heute als der Urvater aller Liberalen, was vor allem auf seiner bekannten Metapher von der unsichtbaren Hand basiert. Smith ging davon aus, dass Märkte möglichst wenig durch Gesetze beeinflusst werden sollten. Denn dann, so seine Theorie, würde diese unsichtbare Hand dafür sorgen, dass Güter und Wohlstand optimal verteilt würden. Heutige Ökonomen berufen sich auf diese Theorie als Argument, um zum Beispiel Sozialleistungen zu kürzen und Arbeiterrechte einzuschränken, denn die, behaupten sie, würden nur den Markt daran hindern, alles zum Besten zu richten und dadurch im Endeffekt mehr Armut produzieren. Doch wenn wir uns die Schriften von Smith durchlesen und dabei bedenken, zu welcher Zeit er lebte, merken wir schnell, dass er eigentlich ein Sozialreformer war, der sich vor allem für Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit einsetzte. Tatsächlich erwähnte er die unsichtbare Hand nur ein einziges Mal und das auch relativ beiläufig. Es war nicht Smiths Anliegen, Gewerkschaften und Sozialleistungen abzuschaffen. Ganz im Gegenteil. Er wollte die staatlichen und gesellschaftlichen Monopole brechen, die zu seiner Zeit den Handel beherrschten und schlechter gestellten Menschen kaum Aufstiegschancen boten. So sorgten zu Smiths Zeiten zum Beispiel Handwerksgilden dafür, dass nur Söhne von Schmieden selbst Schmiede werden konnten. Nur logisch, dass der Allgemeinheit dadurch Wohlstand entgeht, wenn ein Junge, der ein Talent zum Unternehmer hat, in die falsche Familie geboren wird und aus diesem Grund ein Leben als mittelmäßiger Bauer führen muss. Das waren die Markthindernisse, die Smith abschaffen wollte, damit möglichst viele Menschen vom Markt profitieren konnten. Smith wird heute also grundlegend missverstanden. Sehen wir uns an, welche anderen Erkenntnisse er zum Verständnis des Kapitalismus beitragen kann. Link Nummer 3. Smiths Der Wohlstand der Nationen ist das erste Werk, das Volkswirtschaften gründlich untersuchte. Adam Smith ist viel mehr als nur der Erfinder der unsichtbaren Hand. Der Wohlstand der Nationen ist das erste umfassende Werk der Wirtschaftswissenschaften, in dem er bahnbrechende Erkenntnisse veröffentlichte. Smith erkannte zum Beispiel als erster, dass Wohlstand durch Arbeit entsteht und dass Arbeitsteilung dabei eine zentrale Rolle spielt. Das 18. Jahrhundert war das Zeitalter der Industrialisierung, das einen allgemeinen Anstieg an Wohlstand brachte. Arbeiter konnten sich zum Beispiel plötzlich eine zweite Garnitur Hemden oder sogar mehr als ein Schlafzimmer pro Familie leisten. Bis dahin ging man davon aus, dass Wohlstand durch Gold und Silber erzeugt wurde. Doch zu dieser Zeit stieg der Wohlstand auch ohne eine vermehrte Förderung der Edelmetalle. Smith erkannte, dass es Arbeit ist, die Wohlstand schafft, und dass die Arbeitsteilung, die damals in Manufakturen und den ersten Fabriken zur Norm wurde, dabei eine zentrale Rolle spielt. Berühmt wurde dabei sein Beispiel von der Stecknadelfabrik. Smith erklärt darin, dass zwar ein einzelner Arbeiter pro Tag nur wenige Stecknadeln herstellen könne, 10 Arbeiter aber mit der richtigen Arbeitsteilung auf insgesamt 48.000 Stecknadeln pro Tag kommen können. Wo es Arbeitsteilung gibt, muss es auch Märkte geben, denn niemand kann sich allein von Stecknadeln ernähren. Also machte sich Smith Gedanken zum Thema Preisentwicklung. Dabei ging er davon aus, dass sich der Preis eines Produkts durch dessen Gebrauchswert, also wie nützlich es ist, und dessen Tauschwert, also wie viel Arbeit darin steckt, ergibt. Im 18. Jahrhundert wurde in England nach dem Prinzip des Merkantilismus regiert. Hohe Importzölle sollten die auswärtige Konkurrenz fernhalten. Doch Adam Smith hatte erkannt, dass zur idealen Arbeitsteilung jeder das produzieren sollte, was er am besten konnte. Wenn also der Wein aus Frankreich käme, aber das Tuch aus England, wäre der Wohlstand für alle am größten. Mit diesem Programm richtete er sich direkt gegen die wirtschaftliche Oberschicht, die mit den Importzöllen nur ihren eigenen Profit sicherte. Blink Nummer 4. Karl Marx erkannte, dass Wirtschaftssysteme dynamisch und wandlungsfähig sind. Smith war ein Reformer, aber nicht halb so radikal wie der nächste große Wirtschaftstheoretiker, den wir uns ansehen. Karl Marx lebte von 1818 bis 1883 und sollte das Verständnis vom Wirtschaftssystem vollkommen revolutionieren. Karl Marx war der Erste, der erforschte, wie der Kapitalismus soziale Ungerechtigkeit erzeugte und verstärkte. Mit ihm wurde die Ökonomie von einem mathematischen zu einem sozialen und überaus politischen Thema. Er erkannte, dass Märkte automatisch die Bildung von Oligopolen und Monopolen begünstigen. Diese führen jedoch dazu, dass sich das Kapital bei einigen wenigen Menschen konzentriert, sodass am Ende immer nur sehr wenige, Oligopol oder sogar ein einziger Anbieter, Monopol, den jeweiligen Markt beherrschen. Marx' Schlussfolgerung für diese offensichtliche Ungerechtigkeit war, dass sich die Arbeiterklasse irgendwann gegen die Kapitalisten erheben würde und in einer Revolution das Ende des Kapitalismus einläuten würde. Darauf würde dann der Kommunismus folgen, in dem der Wohlstand gerecht verteilt wäre. Basis dafür wäre, dass die Produktionsmittel, also Maschinen und Fabriken, nicht mehr Privatpersonen, sondern der Allgemeinheit gehören würden. Wie wir wissen, kam es anders. Trotzdem arbeitet Marx hier einen wichtigen Punkt heraus, denn aus seiner Theorie folgt auch, dass der Kapitalismus ein dynamisches System ist. Während man vor Marx und auch heute wieder davon ausging, dass die Wirtschaft einfach unabdingbar so sei, wie sie ist, zeigte er, dass der Kapitalismus nur eines von verschiedenen möglichen Systemen ist und sich in einem andauernden Wandel befindet. Gleichzeitig machte Marx mit seiner Theorie des Kommunismus deutlich, dass der Kapitalismus nicht gottgegeben und alternativlos, sondern von Menschen gemacht ist. Wenn wir wollten, könnten wir dieses System also auch ändern oder sogar abschaffen. Bis auf einige politische Kreise gilt Marx heute als ziemlich veraltet. Das liegt vor allem daran, dass er sich in einigen entscheidenden Punkten irrte, wie wir im nächsten Blink sehen. Blink Nummer 5. Obwohl sich Marx in mehreren Punkten irrte, haben wir ihm viele Erkenntnisse über den Kapitalismus zu verdanken. Karl Marx war ein kluger Theoretiker, der die Perspektive auf die Wirtschaft für immer veränderte. In einigen Punkten lag er aber vollkommen falsch. So war er davon überzeugt, dass der Kapitalismus unweigerlich dazu führen würde, dass die Arbeiterklasse verelendet. Es stimmt zwar, dass heute die reichsten 1% der Deutschen 32% des gesamten Vermögens in Deutschland besitzen, aber Marx dachte nicht an relatives, sondern an absolutes Elend mit Hunger, Krankheiten und Obdachlosigkeit. Dass dies nicht eingetreten ist, liegt an einem Punkt, den Marx schlicht übersah. Wer Waren produziert, braucht auch jemanden, der sie kauft. Daher liegt es im Interesse der Hersteller, den eigenen Angestellten genug zu zahlen, sodass sie die Produkte, die sie herstellen, auch kaufen können. In dieses Konzept passt auch unser Sozialstaat. Anstatt Arbeitslose, alte oder kranke Menschen einfach ihrem Schicksal zu überlassen, bekommen sie vom Staat genug Geld, um ihr Leben zu finanzieren und dadurch zu konsumieren. Ein weiterer großer Fehler von Marx war, dass er Geld wie eine Ware betrachtete. Er ging davon aus, dass sich Geld genau wie Gold verhielt und war daher nicht in der Lage, Dinge wie Kredite oder Zinsen befriedigend zu erklären. Wer also nach Erkenntnissen über die Finanzwirtschaft sucht, ist bei Marx an der falschen Stelle. Trotzdem haben wir Marx viel zu verdanken. Er war der Erste, der erkannte, dass der Kapitalismus eben keine Marktwirtschaft ist, sondern durch die Bildung von Oligopolen und Monopolen dazu führt, dass der Markt eingeschränkt wird und nicht mehr richtig funktioniert. Außerdem war er auch der Erste, der die zentrale Rolle der Technik und ihres Fortschritts für die Wirtschaft erkannte. Er stellte zum Beispiel fest, dass jeder Unternehmer dazu gezwungen ist, neue Innovationen umzusetzen, wenn er konkurrenzfähig bleiben möchte. Blink Nummer 6. Die neoklassischen Wirtschaftswissenschaftler gingen vom Individuum aus und blendeten große Teile der Realität aus. Die heutigen Ökonomen tun gerne so, als sei ihre Theorie viel moderner als die von Marx oder Keynes, den wir später noch kennenlernen. Doch das ist Unsinn, denn sie berufen sich zum größten Teil auf die Neoklassiker, die ab 1871 in Mode kamen und eigentlich einen Schritt zurück machten. Sehen wir uns die Neoklassiker also einmal etwas genauer an. Ein zentrales Konzept der Neoklassik ist der abnehmende Grenznutzen. Er besagt, dass der Preis einer Ware vor allem dadurch bestimmt wird, welchen Nutzen sie dem Käufer bringt. Ein Verdurstender in der Wüste würde vermutlich Millionen für ein Glas Wasser bezahlen. Jemand, der gerade an einem klaren Bergbach rastet, würde dafür hingegen keinen Cent locker machen. Es sind also nicht die Herstellungskosten oder die investierte Arbeit, die den Preis bestimmen, sondern der individuelle Nutzen. Mit dieser Theorie waren die Neoklassiker in der Lage, die Entwicklung von Preisen durch Angebot und Nachfrage auf den Märkten gut zu erklären. Mehr Angebot führt dabei zu niedrigeren Preisen. Wenn es in einer Straße bereits 5 Dönerläden gibt und dann noch ein 6. aufmacht, muss dieser die Kunden mit niedrigen Preisen überzeugen, um zu bestehen. Daraus entwickelt sich schnell eine Abwärtsspirale der Preise. Die Neoklassiker gingen dabei allerdings von einer idealen Welt aus und betrachteten einzelne Einheiten anstatt das gesamte System. In ihrer Theorie handelte jedes Individuum immer so, dass es selbst den größten Nutzen haben würde. Außerdem blendeten sie den Produktionsprozess vollkommen aus, als ob die Waren vom Himmel direkt in die Geschäfte fielen. Innovationen, Technik, Arbeit und Wachstum spielten in dieser Theorie keine Rolle. Die Neoklassik konnte die Realität also nicht abbilden, sie stieg aber trotzdem zur herrschenden Lehre auf. Das lag zu einem großen Teil daran, dass sie schöne und mathematische Modelle bereitstellte, die zu eindeutigen Ergebnissen kamen. Leider ging die Liebe zu den Zahlen zu weit und bald schon hatte die Mathematik die Realität aus den Hörsälen und Expertengremien verdrängt. Blink Nummer 7. John Maynard Keynes erkannte als erster die zentrale Rolle des Geldes für unser Wirtschaftssystem. Auch John Maynard Keynes, 1883 bis 1946, wurde nach der neoklassischen Lehre ausgebildet, die zu seiner Zeit vorherrschte. Im Gegensatz zu seinen Kollegen schaffte er allerdings den Sprung von der Individual- zur Volkswirtschaft. Er erkannte, dass die Neoklassik zwar individuelles Verhalten erklären konnte, auf der volkswirtschaftlichen Ebene aber andere Gesetzmäßigkeiten galten. Keynes war der Erste, der eine umfassende Theorie zum Thema Geld entwickelte. Er zeigte, dass Geld keine neutrale Sache ist, sondern einen großen Einfluss auf das wirtschaftliche Geschehen hat. Während seiner Überlegungen zur Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit begriff Keynes zum Beispiel, dass Sparen für eine Volkswirtschaft gefährlich ist. Tatsächlich war übermäßig sparsames Verhalten der Bürger oft der Auslöser für eine Krise, denn wenn viele Personen sparen, wird weniger Geld für Produkte ausgegeben. Das führt dazu, dass einige Unternehmen pleite gehen und Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Auch die Psychologie spielte hierbei eine entscheidende Rolle. Wer zum Beispiel Angst vor der Arbeitslosigkeit hat, neigt dazu, sein Geld unter dem Kopfkissen zu horten, anstatt es für Kinobesuche oder einen neuen Kühlschrank auszugeben. So werden psychologische Eindrücke oft zu selbsterfüllenden Prophezeiungen, die die reale Wirtschaft beeinflussen. Außerdem bemerkte Keynes, dass diese Gefahr durch den zunehmenden Einfluss des Finanzwesens verstärkt wurde. Die Macht der Psychologie war dabei umso stärker, je weniger ein Markt mit der Realwirtschaft zu tun hatte. Bei Börsenspekulationen und ganz besonders bei Derivaten ist die Psychologie alles. Letztere sind abgeleitete Finanzprodukte, die keinem realen Produkt mehr entsprechen, sondern zum Beispiel Wetten auf zukünftige Preisentwicklungen sind. Keynes warnte davor, dass Börsenwetten immer mehr zum Selbstzweck werden und sich von der realen Wirtschaft abkoppeln, aber durchaus negative Auswirkungen auf sie haben. Daher schlug er vor, eine Umsatzsteuer auf alle Finanzgeschäfte einzuführen, eine Idee, die neuerdings sogar von EU-Finanzministern diskutiert wird. Diese Steuer würde die Preisschwankungen, die nichts mit realwirtschaftlichen Entwicklungen zu tun haben, einschränken. Blink Nummer 8. Keynes übersetzte seine wissenschaftlichen Erkenntnisse in ein konkretes politisches Programm. Keynes gilt heute oft als links oder radikal. Doch genau wie Smith wird er dabei gründlich missverstanden. Er war kein Revolutionär, sondern ein Konservativer aus der britischen Elite. Sein wichtigster Ratschlag an die Politik war das Deficit Spending. Keynes ging davon aus, dass sich eine Wirtschaftskrise am besten dadurch lösen lässt, dass der Staat möglichst viel Geld ausgibt, am besten für Infrastrukturprojekte. Das Geld, das der Staat zum Beispiel für neue Straßen, Eisenbahnstrecken oder Stromleitungen ausgibt, sollte direkt an die Zulieferer des Materials und an die Arbeiter gehen. So haben Erstere dadurch wieder die Möglichkeit, Innovationen zu schaffen, und Letztere sind in der Lage, Güter einzukaufen und den Konsum anzukurbeln. Dafür ist es weniger wichtig, ob sich der Staat dafür kurzfristig verschulden muss, denn er wird das Geld durch die wachsende Wirtschaft bald wieder in Form von Steuern einnehmen. Damit vertrat Keynes die entgegengesetzte Position zu den heutigen Liberalen. Er war zum Beispiel auch überzeugt, dass es nichts bringt, in einer Krise die Löhne zu senken, da damit auch die Kaufkraft und die Nachfrage nach Produkten sinkt. Die Liberalen hingegen argumentieren, dass nur niedrige Löhne genügend Arbeitsplätze für alle sicherstellen, was sich in der Vergangenheit schon oft genug als falsch erwies. Keynes entwarf außerdem ein alternatives Finanzsystem. Er schlug eine internationale Zentralbank vor, bei der jedes Land ein Konto unterhalten sollte und die mit einer fiktiven Währung namens Bancor arbeiten sollte. Jede Währung hätte dabei einen fixen Wechselkurs zu Bancor, sodass übermäßige Kursschwankungen verhindert würden. Außerdem würde diese Bank durch Strafzinsen auf übermäßige Importe und Exporte sicherstellen, dass kein globales Ungleichgewicht entsteht. Denn wenn ein Land regelmäßig viel mehr exportiert als ein anderes, schadet es damit der Wirtschaft seines Nachbarlandes, das nur noch importiert. Die Theorie ist leider zu komplex, um sie hier in wenigen Worten zu erklären. Doch das von Keynes vorgeschlagene System hätte, wenn es umgesetzt worden wäre, die jüngste Finanzkrise mit Sicherheit verhindert. Blink Nummer 9. Wir können auch heute noch viel von den Klassikern über das Wesen des Kapitalismus lernen. Wir sehen, dass die Klassiker der Wirtschaftstheorie einige interessante Ansätze bieten, die uns auch heute noch dabei helfen können, den Kapitalismus zu verstehen und besser zu gestalten. Und wir sollten uns dringend mit ihnen beschäftigen, denn die heutige Wirtschaftswissenschaft, die Smith als Liberalen und Marx und Keynes als linke Radikale betrachtet, ist so defizitär, dass wir sie uns nicht länger leisten können. Wenn sich Ökonomen weiterhin in unrealistische Modelle mit einfachen Preisen und rational handelnden Individuen zurückziehen, kann eine Krise wie zuletzt 2008 jederzeit wieder das System zusammenbrechen lassen. Dadurch geht Wohlstand verloren, Menschen verlieren ihre Häuser und Arbeitsplätze und die soziale Ungleichheit steigt weiter an. Leider spielt genau die neoliberale Sichtweise vielen Reichen und Mächtigen in die Hände. Denn sie sorgt dafür, dass die Märkte als naturgegeben betrachtet werden und dass sich diejenigen, die viel Geld haben, keine Sorgen machen müssen. Für die Mehrzahl der Bevölkerung ist die heutige Wirtschaftswissenschaft allerdings alles andere als nützlich. Daher sollte sie beginnen, sich auf die Erkenntnisse der Klassiker zu besinnen, um den Kapitalismus zu verstehen. Unser Wirtschaftssystem ist ein dynamisches und komplexes soziales System, das wir nicht mit einfachen Formeln berechnen können, so wie es heute an den Universitäten und den Expertengremien versucht wird. Stattdessen sollten die Ökonomen erkennen, dass der Kapitalismus keine Naturgegebenheit ist, sondern dass sich jede Generation ihr Wirtschaftssystem so gestalten muss, dass es den momentanen Anforderungen am besten gerecht wird. Wir können zwar von Adam Smith nicht erwarten, dass er uns erklärt, wie wir mit digitalen Währungen umgehen sollen, aber wir sollten die Klassiker trotzdem aufmerksam lesen, weil sie grundlegende Eigenschaften der Wirtschaft viel besser erklären als die herrschenden Theorien. Vor allem müssen wir begreifen, dass Länder nicht gegeneinander, sondern nur miteinander reich werden können und dass die Verteilung von Wohlstand keine mathematische, sondern eine politische Frage ist. Dazu brauchen wir dringend neue Ökonomie, die den Kapitalismus erforscht, statt ihn gewähren zu lassen. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch »Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung« von Ulrike Herrmann angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Die heutigen Wirtschaftswissenschaften bewegen sich weit weg von der Realität und sind nicht in der Lage, die aktuelle wirtschaftliche Situation angemessen zu beschreiben oder zu beurteilen. Die Theorien und Erkenntnisse der Klassiker Adam Smith, Karl Marx und John Maynard Keynes helfen uns dabei, den Kapitalismus als dynamisches und soziales System zu begreifen, das wir selbst gestalten müssen, um den größtmöglichen Wohlstand für alle zu erreichen. Was du konkret umsetzen kannst. Vertraue keinen Vorhersagen über finanzielle Entwicklungen. Wenn dir ein Bankberater erzählt, dass diese und jene Aktie demnächst an Wert gewinnen wird, dass sich jetzt gerade ein Hauskauf lohnt oder dass du dringend Geld von einer Anlageform in eine andere umschichten solltest, dann gib nicht zu viel auf seine Meinung. Er kalkuliert die Risiken und Gewinnerwartungen anhand vollkommen realitätsferner Modelle und hat von der Zukunft genauso wenig Ahnung wie du. Triff deine Entscheidung also lieber nach anderen Kriterien und lege dein Geld nach anderen Maßstäben an. Entscheide dich zum Beispiel für Aktien von Unternehmen, die du unterstützen möchtest. Genieße die Aussagen von Wirtschaftsexperten mit Vorsicht. Wenn du zum Beispiel einen Experten im Fernsehen erzählen hörst, dass der Mindestlohn die deutsche Wettbewerbsfähigkeit einschränkt oder dass wir nächstes Jahr unbedingt wieder Exportweltmeister werden müssen, dann denke daran, dass dieser Mensch in der Universität und während seiner Karriere gelernt hat, die Realität nach zweifelhaften Maßstäben und vereinfachten Modellen zu bewerten. Lies lieber die Klassiker und bilde dir deine eigene Meinung dazu, welche Wirtschaftspolitik die beste wäre. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit »Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung« als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.